Und zwar als Christian Lindner dann in den Bundestag gekommen ist. Da haben wir uns die Klinke in die Hand gegeben und ich war plötzlich im Landtag. In der Prognose auflachte mit 5,0%, da habe ich schon gedacht, also pfuh. Wir haben sicherlich mit einer Überakademisierung zu tun.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, Folge 12 heute. Wahnsinn. Mein Name ist Paula Vorbeck und mir gegenüber sitzt wie immer mein bester Freund Carmine, auch genannt Minus Jenner. Mino, wie geht's dir heute?
Hi Paula, ja, mir geht es heute wie immer gut. Besonders gut, wenn wir miteinander reden. Das ist ja auch immer wieder ein absolutes Highlight in meiner Woche. Gerade heute, wo wir doch wieder so eine ganz, ganz besondere Folge für unsere Zuhörer haben. Aber wie geht's denn dir?
Gut, sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf heute. Tatsächlich so ein bisschen nervös. Normalerweise bin ich vor unseren Aufnahmen nicht nervös, weil wir ja auch immer gut vorbereitet sind und wissen, was wir sagen wollen.
Genau. Aber heute nicht. Heute sind wir nicht vorbereitet.
Genau. Nein, heute ist alles sehr spontan. Nee, heute kommt ein ganz besonderer Gast. Wir haben ja wieder eine Sonderfolge. Mhm. Und ja, es ist mal ein ganz neues Thema. Ja. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen die Aufregung. Wir beide sind ja auch sehr politisch aktiv, beziehungsweise interessiert. Ja. Aktiv bin ich weniger, aber interessiert. Und wir haben ja auch unsere Meinungen. Dementsprechend freue ich mich enorm auf unseren heutigen Gast. Und wer das sein wird, sagen wir euch jetzt.
Wer ist heute euer Gast?
Heute zu Gast bei uns ist Lorenz Deutsch, ehemaliger Abgeordneter des Landtags Nordrhein-Westfalen. Hallo Lorenz erstmal, vielen lieben Dank für die Zeit.
Hallihallo.
Und ich würde das so machen, wie wir es mit jedem Gast von uns machen. Stell dich doch mal einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, die ehemalige Funktion hast du ja schon genannt. Aktuell, um sozusagen direkt im Politischen anzuschließen, ich bin Vorsitzender hier der FDP in Köln, bin hauptsächlich aktiv als kulturpolitischer Sprecher der Ratsfraktion, kümmere mich also um alles, was so mit Kultur hier in Köln zu tun hat. Das ist ja genug, also von den Museen über die Bühnen bis hin zur freien Szene und allem, was damit zusammenhängt. Ja. Persönlich, ich komme aus Köln, bin ein gebürtiger Innenstädter, auch hier in Köln studiert, und zwar Germanistik, Philosophie und Politik. Mhm. Und an der Stelle bin ich in gewisser Weise dann auch hängen geblieben, professionell. Ich bin nämlich ein Dozent für Altgermanistik, zunächst an der Uni Köln gewesen und dann an der Uni in Düsseldorf, und da kehre ich dann auch zum Oktober wieder hin zurück, nachdem das Mandat ja jetzt aufgrund des weisen Wählerwillens irgendwie beendet ist.
Verstehe, sehr schön.
Ja, das ist für uns extrem spannend, dich heute hier zu haben, weil wir ja beide auch sehr politisch, ja, ich sag mal, interessiert sind, ne? Weil wir unsere Meinungen auch stark vertreten, sage ich mal. Mino ja auch aktiv ist in der Politik, und was uns so ein bisschen ja im Kopf rumgegangen ist, beziehungsweise wir uns gefragt haben, war, wie kommt man dazu, sich zu entscheiden, also jetzt wie wir, ne? Wir sind interessiert, wir haben unsere Meinungen so, und jetzt entschließt man sich, jetzt möchte ich in die Politik gehen, jetzt möchte ich mitgestalten, ja. Und dann im Endeffekt dann auch in die Lokalpolitik zu gehen, ne? Also ganz, ganz speziell. Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen, wie man sich dazu entscheidet.
Ich fange erstmal allgemein an und erzähle da meinen Fall, der vielleicht nicht ganz typisch ist. Also sehr viele entdecken diese Begeisterung fürs Politische relativ früh und engagieren sich in Jugendorganisationen, die ja jede Partei hat, also die Jusos bei der SPD, die Grüne Jugend, die Junge Union, und bei uns sind das die Julis. Und da finden viele sehr früh den Weg ins Politische und lernen quasi in dieser Jugendorganisation, wie da so die Abläufe sind, und vernetzen sich. Und einige von denen gehen dann auch weiter auf den politischen Weg. Andere orientieren sich dann beruflich anders und dann ist das irgendwie nicht mehr ganz auf dem Fokus. Aber einige finden auf diesem Weg. So, und dann gibt es so ein paar andere, zu denen ich gehöre. Ich war also kein Mitglied der Julis, bin aber zu meiner großen Freude vor 2 Monaten zum Ehrenmitglied der Julis ernannt worden, was mich total gefreut hat, gerade weil ich es nie war, aber irgendwie, also inzwischen glaube ich, doch relativ eng mit denen verbunden bin und das sehr unterstütze, dass man da so früh auch sich ausprobiert. Mhm. Bei mir ist es etwas anders gewesen. Ich habe eben gesagt, ich habe studiert unter anderem Politikwissenschaften und eigentlich gegen Ende des Studiums war bei mir irgendwie so ein Zuschauer, wo ich dachte, komm, du musst auch selber irgendwie dich mal positionieren und mal irgendwie zumindest mal auf so einer theoretischen Ebene erstmal da Farbe bekennen. Und da war für mich eigentlich immer ganz klar, wenn ich mich da irgendwo hin bewege, dann geht das in Richtung Liberalismus. Ja. Mhm. Parallel, das fordert auch eine Lektüreerfahrung, Hildegard von Brücher, Freiheit ist mehr als ein Wort, so eine Grande Dame der FDP-Ausbauzeit. Mhm. Da merkt man dann auch, was für eine Art von Liberale ich bin, also zu unterschiedliche Begriffe für sozialliberal, irgendwie so eher linksliberal. Diese Labels sind alle nie so ganz gut, weil nie 100% treffend, aber mal so für eine Einschätzung irgendwie. Und dann habe ich diesen Schritt gemacht, bin Mitglied geworden und war dann erstmal eine ganze Weile stilles Mitglied. Bin mal zu einer Veranstaltung hier hingegangen, war mal beim Stadtbezirksverband, also dem, wo man in Ort ist. Ich war damals in der Innenstadt hier. Und dann, das war 97. Und dann hat das aber eine ganze Weile gedauert und 2004, Kommunalwahl, da sprach mich die Ratsfraktion an, weil die hatten mich inzwischen identifiziert und gesehen, auch da ist so ein Geisteswissenschaftler. Inzwischen war ich also als Assistent an der Uni und die suchten jemanden als sachkundigen Einwohner. Das sind Leute, die mit Sachkunde in den Ausschuss gehen, aber kein Stimmrecht ausüben. Und da suchten die jemanden, der für die Ratsfraktion dahin geht. Also die Ratsfraktion kann solche Ausschüsse auch nicht nur mit Ratsmitgliedern besetzen, das ist für kleine Fraktionen auch sehr anstrengend, sondern die können eben auch Sachverstand noch dazu einladen. Und da kam die Frage, hast du nicht Lust, das zu machen? Und da habe ich ganz kurz drüber nachgedacht und gesagt, ja, da hätte ich Lust zu. Und da ist es passiert. Also schon eigentlich nach zwei Sitzungen habe ich da so einen Spaß dran entwickelt, dass ich mich da richtig reingefummelt habe. Und wenn man das macht und dann vielleicht auch nicht so besonders schräg ist, sondern irgendwie das vernünftig tut und irgendwie da auch Ergebnisse zeitig mit Anfragen, Anträgen und drumherum und da reagieren ja andere auf einen. Also das fällt dann auf und dann kam so ein Schritt nach dem anderen. Ich für die Kommunalwahl kandidiert, bin dann in die Bezirksvertretung rein, damals haben wir da über eine Fraktionsstärke, habe das 5 Jahre gemacht, dann im Kreisvorstand als Beisitzer, stellvertretender Vorsitzender, so. Und dann habe ich 2017, nee, schon in 2012 für den Landtag kandidiert, aber aussichtslos so, aber 2017 habe ich dann auch mit einem ganz guten Platz, der war eigentlich nicht wirklich aussichtsreich, kandidiert. Aber unser Ergebnis war so gut, dass ich dann tatsächlich nachrücken konnte. Und zwar, als Christian Lindner dann in den Bundestag gekommen ist. Ja, dann haben wir uns die Klinke in die Hand gegeben und ich war plötzlich im Landtag und bin der Kreisvorsitzender geworden. So. Also das ist so ein Weg. Im Grunde ein später Einstieg mit über 30 und dann aber eigentlich tatsächlich das, was man so eine Ochsentour nennt. Ja? Also von einem Ausschuss, nicht stimmberechtigt, über Bezirksvertretung, dann Beisitz im Kreisvorstand und so. Also schon so einen ganzen Weg gegangen und das gelernt mit dann, das muss man auch dazu sagen, der glücklichen Konstellation, dass zum Beispiel 2017 so eine Tür aufgegangen ist. Ich da kandidieren konnte und wir dann auch ein Jahr hatten, in dem man auf dem Platz Erfolg haben konnte. So, ja. So wie jetzt 22 blöd gelaufen ist, viel besseren Platz gehabt, aber viel schlechteres Ergebnis. Ja, und zack, fluppt's nicht. Ne? Also es gehört auch Glück dazu, ne? Das muss man sagen. Und zwar das Glück, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein. Ne?
Und du sagst ja selbst, du bist kulturpolitischer Sprecher. Wie kommt es denn dann zur Kulturpolitik? Also warum hast du dich persönlich dazu entschlossen, das zu machen?
Ja, das war tatsächlich, das ist auch besonders daran, dass ich sozusagen über dieses Fachpolitische den Einstieg habe. Also wenn man bei den Julis einsteigt oder so, dann ist das mehr so ein allgemeinpolitisches Engagement. Und dann findet man irgendwo die Möglichkeiten, wo man eine Stelle hat, wo man was machen kann. Und das muss dann nicht unbedingt so ganz fachgetrieben sein, ja, sondern da arbeitet man sich dann irgendwo rein. Und bei mir war es eigentlich der Einstieg tatsächlich über dieses Fachpolitische. Ja, die dachten auch, da kann dieser Kulturwissenschaftler, der kann uns ja nicht schlecht tun im Kulturausschuss. Und da war ich politisch quasi ein Nobody, ja, sondern nur ein also in Anführungsstrichen Fachmann, ne, dafür und bin dann immer politischer geworden. Und dann habe ich auch da wieder Glück, dass ich so nachrücken konnte, dass klar war schon 2017 Landtagswahl, ach, da kommt so ein Kulturpolitiker aus Köln. Und das war so klar, 2017 ein tolles Jahr, dass Christian Lindner, also als ich erster Nachrücker war, dass der mit der Bundestagswahl 2013 dann den Landtag verlässt und den Bundestag, dass klar war, ich würde nachrücken. Und dann konnte man sozusagen schon bei der Etablierung der Fraktion mitdenken, dass da so Kulturpolitiker kamen. So, wenn man 2 oder 3 Jahre nach der Legislaturstart nachrückt, weil irgendwas passiert, dann sind die Sachen eigentlich vergeben und dann muss man halt gucken, wo man noch irgendwie so unterkommt. Ne? Und das war
Klar.
auch an der Stelle dann schon ein bisschen glücklich.
Klar, natürlich. Aber du sagst ja selbst, das gehört ja mit dazu. So wie
Genau.
in vielen Dingen im Leben,
Ja,
ne?
ja.
Ne, ist das manchmal der ausschlaggebende Faktor.
Ja. Und dazu gehört auch, dass Sachen mal nicht funktionieren können. Das ist ja auch so. Das ist natürlich die Geschichte, die wird dann nicht mehr lange erzählt, weil halt nichts entstanden ist. Aber das
Klar.
kann natürlich auch sein, dass sich irgendwo eine Tür nicht öffnet. Also das ist dann auch.
Genau. Und das fasziniert mich auch und so an den ganzen wirklich ja auch sehr, sehr aktiven Politiker, ne, die auch da jetzt im Bundestag sitzen und auch unser Land regieren, ne, die wir ja auch unfassbar viele Rückschläge schon erleben mussten. Und das also fasziniert mich generell an Politikern und Politikerinnen, dass man ja eigentlich immer nur von Niederlage zu Niederlage und immer wieder aufstehen und irgendwann hat man dann mal Glück oder es klappt oder man ist dann doch irgendwie überzeugend genug und also man muss so viel hinnehmen, ne, um dann irgendwann ganz oben, also wenn man jetzt mal allein, ist egal, wie man ihn findet, aber wenn man allein an Friedrich Merz denkt oder so, ja, also wenn
Ja,
man so
klar.
viel
Was für ein Weg, ja.
hinfällt, Wahnsinn, Wahnsinn, und dann am Ende doch wirklich ganz oben steht, ne? Und das ist, ja, finde ich faszinierend, was für ein Durchhaltevermögen da die Menschen teilweise haben.
Und so kann man jetzt die Geschichte über Friedrich Merz erzählen. Es hätte natürlich auch an ganz vielen Stellen anders laufen können. Also,
Ja.
und ich sage das deswegen so, weil ich glaube, jetzt auch über diese Erfahrung so ein Gefühl dafür entwickelt habe. Also, man muss aufpassen, dass man erfolgreiche Wege, aber auch welche, die nicht erfolgreich sind, also immer so als so klar auf der Perlenschnur zu denken. Nach dem Motto, ja, und dann das und dann das und dann das, als wäre das alles so selbstverständlich. Nee, die Leute tun da irgendwie auch was für und sind vielleicht in der Lage, bestimmte Sachen zu machen oder kämen in Frage dafür. So, da müssen aber auch noch Sachen passen. Ja, also da ist viel Glück und Pech auch im Spiel und Sachen könnten auch ganz anders sein. Und ich finde, dieses Bewusstsein muss man sich auch bewahren. Gerade dann, wenn es mal gut läuft. Ja? Wenn nicht so nach dem Motto, ah, ist ja alles klar und selbstverständlich. Und da gehört dann eben auch immer so ein bisschen noch so ein Quäntchen dazu.
Absolut, absolut. Du setzt dich ja viel mit Israel, aber auch Israel-Kritik auseinander. Ja? Eine Frage hierzu wäre, warum ist dir das persönlich eigentlich so ein wichtiges Anliegen?
Auch da muss ich so ein bisschen ausholen.
Klar.
Also das Thema hat angefangen, mich in der Form früh zu beschäftigen, schon weil ich mich im Grunde schon als Jugendlicher und dann auch im Studium sehr viel mit der deutschen Geschichte, spezifisch Holocaust und Judenverfolgung beschäftigt habe, habe sehr viele solche autobiografische Berichte gelesen. So, das lag mir als Thema immer nah. Dann habe ich mich im Rahmen des Germanistikstudiums viel mit Jiddisch beschäftigt. Das kam irgendwie schon auf diesem Interesse so ein bisschen auf mich zu, habe dazu dann auch gearbeitet. Und insofern war dieses Thema Judentum, die Verbindung mit deutscher Geschichte, auch dann speziell natürlich die Holocaust-Geschichte und die Aufarbeitung, Erinnerungskultur, das lag mir immer nahe als Thema. Und dann war es so, dass im Landtag das massiv kulturpolitisch auf mich zukam, wieder im Kontext der Ruhr-Triennale. Da gab es Irritationen im ersten Jahr der Intendanz von Stefanie Karp, die das ging eigentlich relativ harmlos an. Die hatte eine schottische Band eingeladen. Diese Band wurde dann kritisiert, weil sie BDS unterstützt hatte. Das ist eine Bewegung. BDS steht für Boycott, Divestment and Sanctions. Also eine israelkritisch bis eigentlich feindliche Bewegung. Polemisch wird auch schon mal gesagt, das ist das moderne Kauf nicht bei Juden. Also es gibt da Formen von, da würde ich sagen, das ist legitimer palästinensischer Widerstand. Die haben halt eine eigene Perspektive darauf und so. Aber das nimmt auch teilweise Formen an, die würde ich ganz klar israelfeindlich nennen, weil es auch ans Existenzrecht Israels geht. Also so ein Schlagwort from the river to the sea, also vom Jordan bis zum Mittelmeer, ein Land, das ist dann sozusagen die Auslöschung Israels. Das ist teilweise schon auch Programm in dieser Bewegung. So, und dann, also sie wurde dafür kritisiert, dass sie diese Band da eingeladen hat. Und da hat sie dann erstmal die ausgeladen wieder. Selber hat sie dann berichtet, sie hat darüber geschlafen und sich ganz erschrocken, dass sie Künstler auslädt. Also sie kam sich plötzlich vor wie eine Zensorin und hat sie die wieder eingeladen. Mhm. Und dann ging es erst richtig los. Ja, so nach dem Motto, das ist, was ist das jetzt? Ja, und es ging dann eine epische Diskussion los. Und bevor die Ruhrtriennale anfing, kam sie dann nach diesen ganzen Diskussionen in den Kulturausschuss des Landtages. Und dann ist das so, sie hat ihr Programm vorgestellt und dann ergreifen alle Fraktionen das Wort. Und in der ersten Runde wurde sie dann für ihr Programm gelobt, auch von mir, weil das war durchaus auch wirklich spannend zusammengestellt. Und danach wollte aber jeder, alle Fraktionen haben nochmal Stellung zu dieser Diskussion genommen und gesagt, also unser Verhältnis zu Israel ist sehr klar. Das ist auch, das ist ja dieses berühmte Merkel-Wort, deutsche Staatsräson. Das haben alle damals in den Mund genommen und gesagt, das Existenzrecht Israels ist für uns überhaupt nicht verhandelbar. Und da möchten wir auch keinen Zweifel haben in einer der wichtigsten Kulturveranstaltungen Nordrhein-Westfalens. Oder der wichtigsten, die Ruhrtriennale in diesen Dingen. So, und dann hat sie nach diesem Durchgang da reagiert und konnte sich nicht durchringen, sowas wie das Existenzrecht Israels tatsächlich positiv zu erwähnen. Und da wurde es richtig, richtig unruhig. Und der Vorsitzende Oliver Keimels hat dann klugerweise an der Stelle diesen Tagesordnungspunkt geschlossen. Ich glaube, wenn da noch eine Runde gekommen wäre, wäre sie da schon wahrscheinlich kurz vor dem Rücktritt gewesen. Mhm. Ihr Schlusssatz war aber, die Palästinenser haben auch ein Recht zu existieren, was ja nie jemand bestritten hat. Ja, so. Also es war dann richtig Stimmung in der Bude und sie musste am nächsten Tag dann zur Kulturministerin, die ihr, glaube ich, irgendwie den Stift geführt hat für eine schriftliche Erklärung, wo das dann irgendwie so richtig gestellt wurde. So, und das war der Ausgangspunkt. Und in ihrem dritten Jahr, das war dann 2020, hatte sie Achille Mbembe als Eröffnungsredner eingeladen. Ein sehr berühmter Forscher, Namibia und in Südafrika lehrend, wirklich in dem postkolonialen Diskurs eine große Nummer, sehr ausgezeichnet. Mhm. Und dann kam aber Kritik aus, von einem Blog im Ruhrgebiet, Ruhrbarone heißen, die sagten, der hat aber komische Positionen zu Israel. Und nach dieser Vorgeschichte machte das dann bei mir so einen Klingelalarm. Und dafür bin ich dann Geisteswissenschaftler genug, weil ich mir die Schriften ankommen lassen und bin da durchgegangen. Und da gibt es tatsächlich, also neben all den verdienstvollen Dingen, die der zu Postkolonialismus gemacht hat, ja, eben wirklich auch unangenehme Passagen zu Israel. Ein ganz schlimmes Vorwort in dem Buch, das Apartheid Israel heißt. 5 Seiten, wirklich schlimmster Israel-Hass. Und das hat auch so eine bestimmte systematische Stellung in dieser Richtung postkolonialen Denkens. Da ist nämlich Israel sozusagen die Speerspitze dessen, was man postkolonial kritisiert, nämlich diesen kapitalistisch-imperialistischen westlichen Komplex. Und da ist sozusagen Israel die letzte Kolonialmacht, in deren Auge, deren Hauptbestreben irgendwie die Unterdrückung der Palästinenser sei. Und das ist eine totale Fehlzeichnung von Israel. Man muss nicht alles gut und richtig finden, was im Zuge der Besatzung in diesen Gebieten, das muss ich sagen, der Israel aufgezwungenen Besatzung. Ja, also die machen das ja auch nicht, weil sie Spaß dran haben, wie immer so getan wird, sondern die sind da ja auch echten, konkreten Bedrohungen ausgesetzt. Ja, dass das Westjordanland besetzt haben, das zuvor von Jordanien besetzt war, liegt ja nur daran, dass sie 67 angegriffen wurden. So, und seitdem ist das von Israel besetzt. Vorher war es von Jordanien besetzt. Es gab nie einen palästinensischen Staat, ja, nur am Rande. Naja, jedenfalls ist das deswegen dieser postkolonialen Theorie so wichtig, dieses Israel, weil es sozusagen noch so in dieser Theorie quasi die Reinform dieses ganzen kolonial-kapitalistischen Projektes. Das glauben die darin zu erkennen. Das ist natürlich ganz falsch, das ist eine Dämonisierung Israels, das ist eine Delegitimierung Israels, da geht es dann auch wirklich ans Existenzrecht und deswegen wird das auch antisemitisch genannt. So, und das ist die ganze Diskussion, die wir aktuell übrigens wieder in der Dokumenta führen. Das ist genau diese Konstellation. Ja, genau. Ja, da kommt das alles wieder. Naja, jedenfalls habe ich dann damals einen offenen Brief geschrieben an Stefan Karp und habe da wirklich was Großes ausgelöst. Hat dann am Ende gar nicht mehr so viel mit mir zu tun gehabt, aber ich habe es damals ausgelöst und da sind auch interessante Debatten wirklich bundesweit daraus entstanden. Also wie sieht es überhaupt mit der Erinnerungskultur aus? Mhm. Also wie erinnern wir an Holocaust? Ist das sowas Singuläres? Oder ist das was man eigentlich in einer antikolonialen Perspektive als Teil eines Unterdrückungsmechanismus sehen muss? Also haben die Nazis sozusagen von den Kolonialisten gelernt? Das ist so eine Debatte, die da geführt wird. Sind die Lager des Dritten Reiches eigentlich Fortsetzungen der Lager in den Kolonien gewesen? Ist das eine Praxis, die da irgendwie durchgängig ist? Und muss man das eigentlich vergleichend begreifen? Und ist nicht diese singuläre Behandlung des Holocaust eigentlich so eine Privilegierung, die man dann fast den Juden wieder vorwirft? Ja? Also ganz verknotete, sehr, sehr komplizierte Debatten. Das ist die eine Schiene und die andere ist nochmal so, was bedeutet eigentlich antikolonialistische Theorie, die, wo man auch irgendwie diesen komischen Israel-Bezug auch sehr kritisch dann diskutiert hat. Also sind sehr große Debatten im Feuilleton und zwischen entscheidender Bücher drüber und so. Und das ist damals in dieser Ruhrtrienalen Debatte losgegangen. Die jüngste Ausprägung davon ist diese Documenta-Debatte.
Auf jeden Fall. Also du hast es ja gerade schon gesagt, du hast dann quasi diesen offenen Brief geschrieben und hast es so ein bisschen losgetreten, ne? Und da wurde dann bundesweit auch was draus, ja, und wurde diskutiert. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das, was Politiker nachher auch wollen, dass ihre Meinungen oder Ansätze dann auch diskutiert werden und dass das dann ein bisschen größere Wellen schlägt. Würdest du das als deinen, ja, größten politischen Erfolg bezeichnen oder gab es da noch was Größeres, noch was Einflussreicheres?
Also ich sag mal, also wenn man diese großen Debatten, die da losgegangen sind, und da diese wirklich groß, also wenn ich die mit mir tue, dann wäre das tatsächlich das Größte vom Impact her. Das hatte nachher wirklich nichts mit mir zu tun, sondern da sind ganz andere Leute eingestiegen. Aber irgendwie den Stein ins Wasser geworfen. Klar, mir ist aber selber was anderes viel wichtiger, wo ich sagen würde, das war auch wirklich ein politisches Tun. Nämlich, ich habe das sogenannte Bibliothekstärkungsgesetz auf den Weg gebracht als Landtagsabgeordneter. Und das klingt erstmal ein bisschen abstrakt. Das hatte genau ein Ziel, nämlich die Sonntagsöffnung von öffentlichen Bibliotheken zu ermöglichen. Dürfen die nämlich eigentlich nicht? Das dürfen sie auch in 15 Bundesländern nicht. Aber in einem dürfen sie es jetzt. Und zwar in Nordrhein-Westfalen. Und zwar aufgrund dieses Gesetzes, das in meinem Büro entstanden ist. Und das ist übrigens der einzige Gesetzesentwurf in der ganzen Legislaturperiode, der aus einem Abgeordnetenbüro gekommen ist. Und ist dann für viele ganz erstaunlich schnell durchgegangen. Und seit 3 Jahren dürfen in Nordrhein-Westfalen Bibliotheken sonntags öffnen. Die Kölner macht das, die Düsseldorfer macht das. Ich glaube, Aachen ist jetzt nachgezogen. Und in Bibliothekskreisen war man ganz überrascht, weil das galt eigentlich fast als unmöglich, beziehungsweise eigentlich dachte man, das muss bundesgesetzlich passieren. Und da steht drin, das müsste eigentlich über das Arbeitszeitgesetz passieren. Und da gibt es eine Ausnahme, und zwar für, Achtung, wissenschaftliche Präsenzbibliotheken. Die dürfen öffnen nach dem Bundesarbeitszeitgesetz. Wissenschaftliche Präsenzbibliotheken, deswegen kann man sonntags in die Unibibliotheken gehen. Und dann, die sind auf. Und da hat die Bibliothekszene immer gesagt, komm, streicht 24 Buchstaben, dann steht da nämlich nur noch Bibliothek. Und dann wäre alles gelöst. Ja? Ja. So, dafür findet sich aber bundespolitisch überhaupt keine Mehrheit. Also das macht, also in der Kurzvariante, die SPD macht es nicht mit, weil die Gewerkschaften das nicht wollen. Die sind gegen alles, was mit Sonntagsöffnung zu tun hat. Und die CDU macht es nicht, weil sie den Sonntag heiligt. So, natürlich. Und die Grünen wollen das und die FDP wollen das, aber das führt nicht zu einer Mehrheit, ja, so bundespolitisch. Also da ist die Tür zu. Es steht jetzt im neuen Koalitionsvertrag der Ampel steht's drin. Das ist nicht ganz zufällig. Blinker, so. Also da, wir haben sozusagen unseren Weg da mal reingegeben. Die Grünen sind da auch schon eine ganze Weile dran, das ist eigentlich wollen. So, und dann haben wir es aber in NRW gemacht, und zwar über so einen Umweg. Hessen hat das schon mal versucht. Ich glaube 2010 oder 11. Und die haben einfach es gibt, jedes Land hat eine Bedarfsgewerbeverordnung. Da kann man nochmal zusätzlich zu diesem Bundeszeitgesetz so Sachen aufschreiben, was soll da noch geöffnet werden können. Und zum Beispiel Freibäder oder irgendwie sowas wird dann da reingeschrieben. Und da haben die damals reingeschrieben, noch zusätzlich Bibliotheken und Videotheken. Einfach so haben die das da reingeschrieben. Und das wurde dann auch beklagt und dann hat das Verwaltungsgericht darüber gebeugt, hat sich überlegt, was wollen die denn da? Die hatten das auch nicht weiter begründet und haben gesagt, die wollen wohl Ausleihe ermöglichen, weil was verbindet eine Bibliothek mit einer Videothek? Da kann man Sachen ausleihen. Und da hat aber das Verwaltungsgericht gesagt, ja Freunde, Sachen ausleihen, habt ihr 6 Tage in der Woche Zeit für. Und dafür muss es die Sonntagsöffnung nicht geben, abgelehnt, fertig, geht's nicht. So, und seitdem gab es dann in der Bibliothekszene so Katzenjammer nach dem Motto, das geht nicht. Es geht einfach nicht, ausleihen und so. Und dann haben wir einen neuen Anlauf gemacht, indem wir dieses Bibliothekstärkungsgesetz, das hat 2 Teile. Zuerst haben wir geschrieben, was sind eigentlich heute Bibliotheken? Da haben wir sehr ausführlich geschrieben, und das sind eben keine Ausleihstationen, sondern das sind sogenannte dritte Orte, also Orte, die neben dem Wohnbereich und neben der Arbeitsstelle soziale Funktionen ausüben. Und das ist vor allem Bildung, das ist Austausch, das ist Integration. Da haben wir ganz viele dieser Funktionen aufgezählt und in einem riesigen Begründungsteil ausgeführt. politische Aufklärung, all diese Sachen. Und wenn man so Bibliotheken, moderne Bibliotheken von ihnen gesehen hat, weiß, das ist auch so. Das ist nicht irgendwie ausgedacht, sondern das sind wirklich ganz lebendige Orte, die mit Medienausleihe nur noch so am Rande zu tun haben. So, das haben wir erstmal beschrieben und dann sind wir in unsere Bedarfsverordnung reingegangen und haben gesagt, also, weil Bibliotheken diese Funktionen haben, nehmen wir die jetzt auf in die Bedarfsgewerbeverordnung und öffnen die auf. Das ist von allen Fraktionen, also wirklich allen, die haben das geteilt, super, haben wir zügig verabschiedet. Es gab eine Anhörung dazu, wo selbst die Kirchen gesagt haben, ja, finden wir gut. Hintergrund, die haben wir natürlich ihre Bibliotheken sonntags immer geöffnet gehabt, rund um die Messen, aber immer ehrenamtlich. Was aber wohl nicht so immer ganz stimmte, da waren auch Hauptberufliche da und die waren ganz froh, dass das sozusagen mitlegalisiert wurde. Jedenfalls fanden die das auch gut und Verdi ist zur Anhörung gar nicht gekommen.
Ach.
Die haben nur eine negative Stellungnahme abgegeben, aber alle anderen fanden es gut und das hat dann auch weder die SPD noch irgendjemanden noch interessiert. Alle haben dazu gestimmt, das ist einstimmig durchgegangen und so ist das jetzt. Allerdings hat Verdi dagegen geklagt, das steht immer noch offen. Aber ich glaube, wir haben es so gut begründet und die Praxis zeigt auch, dass das total gut angenommen wird. Also ich bin da nach wie vor ganz optimistisch. Und das, jetzt lange Rede, das würde ich sagen, war mein größter Erfolg.
Ja, großartig.
Wurde das an dich herangetragen oder hast du das quasi von dir aus oder von eurem Hause heraus entschieden?
Nee, ich kann das gar nicht mehr genau sagen, wann das da Klick gemacht hat. Aber dieses Thema Sonntagsöffnung, und das ist dann vielleicht der Germanist irgendwie, der irgendwie mit dem Bibliothek, da war ich irgendwie hellhörig und dann ich kann das gar nicht mehr sagen. Ich habe mich das immer gefragt, wann ist das eigentlich so zum konkreten Thema geworden? Kann ich gar nicht mehr sagen. Aber das wahrscheinlich einfach, weil es mir nahe lag.
Ja. Klar. Also, passt ja auch sehr gut. Aber das ist ja auch wirklich mit einstimmig durch das Parlament durch, muss er auch erstmal hinbekommen.
Ja, das war einfach, das war reif. Ja, also da musste nur einer kommen, der das dann mal so, und ich hatte da tolle Juristen im Hintergrund, die mir da geholfen haben und sagten so, das muss man auf dem und dem Weg machen. Und dann haben alle gesagt, ja, klar. Irgendwie, wir wollten es eigentlich immer alle und irgendwie hat es aber keiner gemacht oder so gemacht, dass es funktioniert.
Ja, oft scheitert es ja dann einfach an der Rechtssicherheit. Aber wenn da eben dann ein super Team dahinter ist, dann ist das doch fantastisch. Ja,
das, und auch da wieder, also ich will jetzt nicht immer nur alles auf Glück oder so, aber das sind auch so Konstellationen, das muss ich mal fügen irgendwie. Ja? Mhm. Da kommt ein Thema auf einen zu, das passt irgendwie. Dann hat man noch die Möglichkeit, auf Leute zuzugreifen, die auch mit so Gesetzgebungsverfahren Erfahrung haben, juristisch kompetent sind. Und dann ist da plötzlich eine Melange da, dass so eine Initiative erfolgreich sein kann.
Ja. Super, super. Dann drehen wir den Spieß doch mal genau um. Wenn das jetzt dein größter politischer Erfolg war, wie sieht es denn mit deinem größten politischen Verlust aus?
Ja, also das Ernüchternste jetzt speziell in der Kulturpolitik. Also du fragst nach dem Feld, ne? Und dem, was ich.
Genau, genau. Oder für dich persönlich, darfst du, wie du möchtest, darfst du gerne.
Also das, dann sage ich zwei Sachen, aber das erste Mal sozusagen das Fachpolitische. Wir hatten uns ganz früh vorgenommen, stand schon im Koalitionsvertrag drin. Wir wollten das Zuwendungsrecht, so heißt das, also die Förderung, wollten wir entbürokratisieren. Das ist wahnsinnig aufwendig. Also jeder, der irgendwie mal ein Kulturprojekt beantragt hat bei der öffentlichen Hand und da Förderung haben möchte, der weiß, also schon bei der Antragstellung, in der Durchführung, was muss man alles berücksichtigen, die Vergaberegelungen bis hin zur Landesreisevorschrift, wie darf man untergebracht sein, welche Hotelkategorien dürfen sein, was für Tickets dürfen gebucht werden. Was man da alles berücksichtigen muss, bis hin am Ende zum Verwendungsnachweis. Also ich kenne eigentlich kaum jemanden, der da nicht an irgendwelchen Stellen Probleme hat. Weil es eigentlich ein eigener Job ist, sowas zu begleiten. Wird aber eigentlich nicht mitgefördert. Man fördert immer die Kunst und der Rest irgendwie, wird immer vorausgesetzt, dass das beherrscht wird oder so. Aber das ist so komplex, und das wollten wir vereinfachen und man muss sagen, also das hat nicht funktioniert, ja. Das sind so Kleinigkeiten, Anrechenbarkeit für sogenannte Eigenmittel, die man jetzt nicht nur in Geld, sondern auch in ehrenamtlicher Arbeit nachweisen darf und so. Aber da muss man auch wieder Sachen berücksichtigen. Also das zu vereinfachen, ist schlicht einfach nicht gelungen. Da ist das System, das mehr auf der Logik Misstrauen arbeitet und alles abfragt und alle möglichen Missbräuche zu verhindern versucht, viel mächtiger, als dass man auf so eine Logik des Vertrauens setzt und sagt, ihr bekommt hier, weil ihr einen guten Antrag gemacht habt, weil wir das Projekt gut finden, bekommt ihr eine Unterstützung und ihr müsst uns nachweisen, dass ihr das auch gemacht habt. Ja, also die Leute sollen sich damit ja nicht irgendwie die Sonne legen, sondern Aber wenn man dann zeigen kann, wir haben das gemacht hier, dann müsste es eigentlich auch gut sein. Ja,
ja.
Und nicht noch eine Riesenmatrix zu Ausschreibeverfahren mit eingereicht werden, wo dann noch im Detail geguckt wird, ob denn da auch wirklich Vergleichbarkeit von allen Angeboten da ist. Also, und was da alles zu Problemen führen kann. Ja. So, aber das irgendwie, also wie gesagt, da ist dieses System, dass wir wollen möglichst was verhindern, was Korruption sein könnte, was irgendwie Bereicherung sein könnte, was irgendwie ein Missbrauch sein könnte. Das ist so mächtig, das kriegt man kaum weg. Also so eine Vorschrift, die da ist, die hat Bestand. Ja. So, und ansonsten ist es tatsächlich die letzte Landtagswahl. Also das war schon sehr deprimierend. Nach, wie ich finde, 5 erfolgreichen Jahren in der Regierung. Also ich habe auch keine Wechselstimmung eigentlich wahrgenommen gehabt, sondern das waren ganz andere Großthemen, die da reingerauscht sind in diese Landtagswahl, die dann auch zu einer wahnsinnig geringen Wahlbeteiligung geführt haben. Und ich finde, das ist jetzt natürlich meine Brille, aber ich finde, wir sind da echt underrated rausgegangen. Ja, also dass das jetzt nicht triumphal werden würde, das haben wir gesehen, aber als die Tagesschau da in der Prognose aufmachte mit 5,0%, da habe ich schon gedacht, also puh.
Ging mir genauso, ja. Als ich das gesehen hatte.
Ja, das sind dann wieder diese Rückschläge, die man dann hinnehmen muss, ne, als Politiker. Ja. Das kommt dann halt dann auch mal so.
Aber da muss man auch, und das schätze ich auch bei anderen, man muss dann einfach auch Mund abputzen und weitermachen. Ja, also dann so persönlich beleidigt abzurauschen, das finde ich dann auch nicht gut.
Nee, das ist nicht gut, genau. Ich hatte noch eine generelle Frage, gerade was Politiker angeht. Und zwar, es ist heutzutage ja so, man muss generell als auch Privatperson, aber gerade als Politiker muss man ja eigentlich unglaublich aufpassen, was man tut, was man sagt. Shitstorms, die berüchtigten, die werden ausgelöst innerhalb von Millisekunden. Mhm. Ja, wenn man irgendwie was tut, was man eigentlich immer schon getan hat, plötzlich wird es ganz anders interpretiert. Wie kommt man damit klar? Also wie kann man damit sagen oder das ausblenden und sagen, ich habe noch den Mut und ich habe noch die Lust, überhaupt mich zu einem Thema zu äußern, wenn ich weiß, dass, weil man kann ja nie alle zufriedenstellen, das geht ja gar nicht.
Ja.
Das heißt, von irgendeiner Seite gibt es immer irgendwie Gegenwind. Wie geht man damit um?
Also du hast ein ganz wichtiges Stichwort genannt, ausblenden ist was man können muss, auch aushalten. Also dass man irgendwie mal, also wenn das mal losgeht, ist man auch nicht so häufig, wie man manchmal meint. Also sowas kann einen schon mal erwischen. Also rund um diese Ruhrtriennale-Geschichte hatte ich da natürlich auch viel Aufwand, bis hin zu Sachen, die ich mit dem Staatsschutz gemeldet habe. Aber das, ich kann das ganz gut ausblenden. Und auch mal, wenn zu einem Tweet oder so dann plötzlich da so eine Trollarmee anrückt und da, ich kann das auch einfach 2-3 Tage sich da austoben lassen. Und wenn man dann die Hauptregel befolgt, don't feed the trolls, dann hört das auch wieder auf. Ja, aber das muss man irgendwie können. Wenn man dann anfängt, sich da drin zu verkämpfen, ja, dann wird es, glaube ich, anstrengend, aber das kann ich ganz gut. Dann ertrage ich das, dass da irgendwie sogar 2 Tage irgendwie das Handy ständig wartet, weil da irgendwie eine neue Antwort oder irgendwie sowas reinkommt. Aber das hört dann auch auf und dann ist es auch wieder gut. Ja, also man soll es auch nicht überdramatisieren. Es gibt natürlich Leute, die da nochmal anders auch zu Opfern werden von richtig großen Kampagnen. Da. Aber das ist jetzt, sag ich mal, so im Normalpolitikergeschäft auch nicht so.
Klar. Ja. Aber man sieht das ja immer wieder. Also bei Kleinigkeiten kann das sich aber richtig aufbauschen, wenn man sich dann irgendwie einbringt. Aber ich finde das ganz gut, wie du sagst, ja, wenn man sich da dann nicht mal weiter dazu äußert oder nicht noch weiter drauf eingeht, wenn man weiß, die wollen einen irgendwie nur in ihr Netz einspannen, dann wird das am Ende nur eine Katastrophe. Ne?
Genau, und das kann man dann befeuern, indem man reagiert. Und eins habe ich mir total abgeschwingt, in diesen Kontexten mit einer Argumentation irgendwie mit so einer Überzeugungsaussicht einzutreten. Ja, also dass man da irgendjemandem, dass man da wirklich in einen Meinungsaustausch kommt, der da immer die Möglichkeit offen hat, dass man sich von irgendwas überzeugen lässt, was in persönlichen Gesprächen ja durchaus sein kann, wo man nochmal Missverständnisse klärt, wie meinst du das denn genau und so. Das funktioniert ja in diesen schriftlichen Kommunikationen und sozialen Medien, das ist zwar irgendwie so niederschwellig, aber es sind schriftliche Kommunikationen, die immer wahnsinnig missverständlich sein können und immer die Möglichkeit bieten, den anderen misszuverstehen.
Ja, absolut.
Ja, man kann sich immer genau auf das dann konzentrieren, auch wenn es dann so kleine Themenverschiebungen sind, was gerade es einem ermöglicht, weiter zu mosern.
Ja.
Was in der mündlichen Kommunikation nicht so gut geht. Aber in diesen schriftlichen geht das. Ja? Da ist dann irgendwie dann ein anderer Begriff oder irgendwas, was triggert, ja. Und dann geht es darum. Und also deswegen gehe ich nicht mehr in diese Detaildiskussion, ganz selten nur, dass ich mal mit jemandem längeren Austausch mal hin und her mache, weil das, ja, es geht da nur darum, immer weiterzumachen.
Ja,
absolut. Und dafür darf man die Oberfläche nicht bieten.
Ja. Ja. Jetzt sind wir ja hier bei Chianti und Riesling ein primär Business-Podcast und erzählen ja auch immer von unserem eigenen Startup und so ein bisschen aus der Geschäftswelt. Und jetzt hast du vorhin schon ein paar Gründe genannt, warum man sich dazu entschließt, in die Politik zu gehen. Geld war da kein Argument. Trotzdem interessiert uns natürlich, was verdient man denn so als Politiker? Also man hört meistens aus den Medien nur von irgendwelchen Gehältern von Ministern, ne, oder so. Aber jetzt so in der Kommune oder in der Lokalpolitik, was kann man denn da erwarten? Kannst du da drüber sprechen?
Also ja klar, sicher, das ist ja alles öffentlich. In der Kommune ist es im Grunde ehrenamtlich. Also parteipolitisches Engagement sowieso. Also in der Partei wird nichts bezahlt für gar nichts. Da kann man auch Landesvorsitzender sein.
Ja.
Das sind Ehrenämter. Wenn man in den kommunalen Gremien ist, also im Stadtrat zum Beispiel hier in Köln oder in den Bezirksvertretungen, dann gibt es Aufwandsentschädigungen, die sind aber wirklich überschaubar.
Okay.
Also das erwähnenswert, das ist dann vielleicht irgendwann bei Fraktionsvorsitzenden der Ratsfraktion, die kriegen dann irgendwie doppelte Zulagen, weiß ich, die kommen da irgendwie auf 1600 Euro im Monat oder auch 1900 und dann sind sie vielleicht noch irgendwo in einem Aufsichtsrat irgendwie, also da fängt das dann so langsam an und das sind jetzt keine Zahlen, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie beeindruckend viel, ne? Die sind alle auch noch daneben berufstätig. Also auch die Fraktionen sind im Rat, die sind also entweder politisch nochmal berufstätig im Landtag oder wirklich in anderen Jobs. Gerne mal pullen.
Das vergessen vielleicht auch dann viele, die da immer kritisieren und wirklich ganz krasse Sätze von sich geben, ne? Weil das sind ja nicht wirklich alles die Top-Politiker, die irgendwie viel verdienen, sondern viele machen das ehrenamtlich, setzen sich ein und versuchen was zu verändern und kriegen dann solche harten Kommentare bis hin zu Polizeischutz, der nötig wird.
Ja,
also
und
das finde ich schon extrem.
Diese Bereicherungsvorwürfe und ihr da oben und so. Es gibt eine ganz seltsame Wahrnehmung von Politik irgendwie.
Ja.
Manchmal habe ich den Eindruck, die Leute glauben, man wird da irgendwie so vom Mars reingebeamt und dann ist man Politiker. Ja, also ich erinnere mich an Diskussionen hier in Köln rund um den Brüsseler Platz, kennt ihr vielleicht auch, das war als ich in der Bezirksvertretung noch war und das war also 2009, 2010, 2011. So gab es eine Bürgerversammlung, belgisches Viertel und dann Podium, war saß die Politiker, ne? Und dann stehen die Leute auf und dann erklären die einem erstmal, ja, das belgische Viertel und was das ist und wir wohnen ja hier. Irgendwann, also die Diskussion erinnert mich, irgendwann ist mir da der Kragen geplatzt. Da habe ich gesagt, ja wunderbar, dass ihr jetzt Ende der 80er hier eingezogen. Aber ich bin Mitte der 70er in der Werbener Straße an die Grundschule gegangen. Ich kenne das belgische Viertel, da war die Maastrichter Straße noch eine Autowerkstattstraße. Da waren nur Autowerkstätten auf der Maastrichter Straße und auch in der Parallelstraße. Ein Autoteillager, ein Schulfreund von mir, der Vater hatte da ein Autoteilgeschäft, da waren wir hin. Das ist heute, ist das alles durchgehipstert. Ja? Keine Spur mehr von irgendeinem Autoladen. Ja?
So,
aber also ich war da schon in den 70er Jahren als Kind unterwegs. Ja? So, und da waren die ganz überrascht irgendwie, oder weiß ich irgendwie, oh ja, dass man da so als kommunaler Politiker irgendwie tatsächlich auch aus diesem Leben kommt, ne? Und irgendwie die Stadt auch kennt und Erfahrungen hat und da nicht irgendwie so von oben irgendwie so reinfällt.
Ja.
Das ist ganz seltsam.
Das vergessen viele, genau.
So, und aber das ist nur so ein anderer Teil. Es gibt natürlich auch die bezahlten Politiker und das geht eigentlich los im Landtag und im Bundestag. Also da, wo wirklich die Parlamente sind, da wird man bezahlt und da wird man auch nicht schlecht bezahlt. Also das muss man sagen. Kann man ja alles nachgucken. Ich glaube, die Grundvergütung beim Abgeordnetenbezug sind irgendwie 12.000 noch ein paar Euro. Davon gehen dann allerdings über 2.000 erstmal in Altersversorgung. Der Landtag hat so ein eigenes Versorgungswerk. Und da wurden irgendwie auf mein Konto überwiesen 9.800 noch ein paar Euro, was ja viel Geld ist. Allerdings natürlich brutto, das muss man versteuern, das, wie ein Selbstständiger. Also man macht da dann auch die Vorsteuergeschichten, muss quartalsmäßig dann vom Finanzamt festgelegt dann die Sachen abzahlen. Das muss man runterholen, dann bezahlt man seine Krankenversicherung selbst, also wie ein Selbstständiger ist das.
Ja.
Und was dann viele auch vergessen, die Landtagsfraktion bekommt Geld, die Landespartei bekommt Geld und natürlich auch der Kreisverband, aus dem man kommt. Also da gibt es sozusagen so eine Tradition, dass man unterstützt diesen ehrenamtlichen Betrieb. So, und dann bleibt immer noch ein schöner Betrag übrig, aber nicht, was dann manche Leute denken, oh, 12.000 Euro. Ja. Sondern dann ist im Netto bleiben dann, weiß ich, wenn man hinter dem allen durch ist, sind das dann irgendwie irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Euro, was ja viel Geld ist. So, aber
ja, aber man muss ja auch beachten, dass das ja natürlich auch der Beruf ist, ne?
Also ja, und das ist dann in der Liga, Fulltime.
Genau, man kann ja nicht nebenher noch irgendwie was anderes machen. Dementsprechend, also es gibt viele Berufsfelder, die deutlich noch mehr verdienen. Ja? Also deswegen ist immer diese Bereicherungsvorwürfe sind hinfällig.
Aber da kann man sich dann nicht mehr beschweren. Also wenn man da ist, dann ist das schon okay. Aber man ist auch wirklich unterwegs. Also man ist in NRW unterwegs. Das sind schon oft sehr lange Tage. Vieles in der Politik findet abends statt. Trotzdem hat man auch morgens Termine und so. Also das ist jetzt nicht so ein... Man kann das selber steuern, aber von daher ist das ein selbstständiger Beruf. Also wenn man das wollte, ich habe da keine Beispiele für praktisch erlebt. Wenn man das wollte, könnte man sich einen sehr schlanken Fuß machen in so einem Mandat. Wenn man es selbstbestimmt. Wenn man nicht viele Termine macht, wenn einen das nicht interessiert, zum Beispiel die Kultur in NRW, wenn man da nicht guckt, was ist in Ostwestfalen los, was in Münster los, was ist in Niederrhein und die ganzen Institutionen besucht, was ich gemacht habe, dann kann man ein sehr lockeres Leben führen, was in anderen Berufen so leicht nicht geht. Ja, also man könnte, man ist ein Selbstständiger, aber mit einem festen Gehalt. Ja, das ist schon eine sehr besondere Konstellation. Also man könnte es sich auch bequem machen, tun die Leute aber nicht, weil sie da ja irgendwie was wollten auch. Also man macht das ja, wenn man was will. Und dann ist es auch zu spannend. Ja, also das hat mir so viele Dinge ermöglicht, Leute kennenzulernen, Institutionen kennenzulernen. Da hätte ich gar nicht auf der faulen Haut liegen wollen, sondern das alles auch wahrnehmen. Leider dann Pandemie, da war dann irgendwie ein bisschen weniger möglich, aber auch spannend.
Aber das ist ja auch das Wichtige, dass man eben die Lust dann auch nicht verliert und man ja auch reingeht, weil man was machen möchte und nicht reingeht, weil es um die Bezüge geht. Ne?
Ja.
Du kennst ja bestimmt auch den Spruch, der gerne und irgendwie auch sehr für Deutschland steht, Konzerne regieren das Land. Ja, und dass man als Politiker, ich sehe dein Gesicht, der Zuhörer können es gerade nicht sehen, aber das ist ja das, was immer so gesagt wird und dass man ja quasi, die Politik ja quasi von Konzernen gesteuert wird. Ja. Jetzt warst du ja Berufspolitiker, du bist ja quasi im Game gewesen. Wie viel Wahrheit steckt also da dahinter?
Ja, ich halte das in dieser Verkürzung richtig für Quatsch, als irgendwie diese Fernsteuerungsthemen.
Ja? Ja, ja.
Was natürlich so ist, und das ist richtigerweise so, dass alle, die in dieser Gesellschaft Dinge tun und aufgrund dieses Tuns natürlich auch Interessen in dieser Gesellschaft entwickeln, diese auch artikulieren und in der Politik auch platzieren und auch sagen, guck mal, so und so sind unsere Bedingungen. Und wir finden die und die Probleme vor oder an den und den Stellen könnte das besser. Ein seriöser Politiker hört sich das an, allein auch um schlauer und klüger zu werden und hört sich dann auch andere an. Ja, natürlich auch die Kontakte zu Gewerkschaften, zu Arbeitnehmern, um jetzt mal diesen wirtschaftlichen Geschichten und macht sich da ein Gesamtbild draus und hält dann Sachen für richtig, natürlich auch aus einer bestimmten Denkrichtung heraus, aus der er dann eben bei den Liberalen oder bei den Sozialdemokraten oder bei den Grünen ist. Ja, so, also natürlich haben wir alle etwas andere Auffassungen davon, wie die Gesellschaft eigentlich so funktionieren sollte. Oder so. In der Kultur, natürlich habe ich mich mit Museumsdirektoren getroffen, mit Leuten aus den Verbänden von Freien Szenen, Verband der Freien Darstellenden Künste, Verband der Kunstvereine, mit freischaffenden Künstlern. Die haben alle Interessen.
Klar.
Die möchten alle entweder welche Förderungen haben oder die möchten irgendwelche Programme ausbauen oder aufsetzen und damit kommen die und schlagen das vor und sagen, das wäre doch hier eine super Idee oder das hat sich so bewährt, das sollten wir unbedingt ausbauen können. Tut da was für. Ja, und so Gespräche führt man natürlich sinnvollerweise ständig. Ich kann doch nicht eine Bürotür abschließen und mir dann irgendwie im Sessel überlegen, was könnte denn jetzt mal eine geile Idee sein?
Ja, eben.
Also vielleicht habe ich eine, ja, aber ich würde sagen, mehr als zwei hat der normale Mensch nicht, weil er die Sachen auch nicht kennt. Ja, was sind das alles für unterschiedlichste Zusammenhänge? Was brauchen Kunstvereine, um besser zu sein? Ja, da muss man doch mit Kunstvereinen reden.
Und ja,
die müssen die Möglichkeit haben, ihre Sachen zu platzieren.
Ich würde sogar sagen, selbst wenn man vom Fach ist, ne, und sagt, man ist quasi Fachpolitiker, hat man ja nicht 100% der gesamten Industrie quasi abgedeckt, um jederzeit zu wissen, wie was ist. Ne?
Ja, ich meine, ihr macht hier Chianti und Riesling. Jemand, der für Weinbau zuständig ist, politisch, und die Rahmensetzungen dafür. Ich meine, der muss doch mit Winzern reden.
Ja, klar.
Ja, um mal zu hören, wie ist denn da eigentlich? Was ist denn da los? Und er sollte vielleicht auch mit Sommeliers reden und mit Leuten, die Wein trinken. Und ja, und am besten trinkt er auch selber mal vielleicht mal eine Flasche Wein, wenn er schon dafür zuständig ist. Ja, so. Ich finde das erstmal normal, weshalb ich mit diesem Vorwurf nicht so gut umgehen kann, wenn er so
Ja, aber
pauschal kommt. Ne?
ich glaube aber, dass das ja die meisten Leute eher fordern. Also, sie sagen dann zu den Politikern, redet doch bitte mit den kleineren Betrieben, die quasi so ein bisschen dafür verantwortlich sind, dass unser Land so ein bisschen auch funktioniert, ne? Und ich glaube, der Vorwurf gilt eher so gegenüber diesen Riesenkonzernen, die dann irgendwie mit Lobbyismus versuchen, dieses Land zu gestalten, ne? Ich glaube, darum dreht sich diese Diskussion eher, ne?
Ja, da mag ja auch mal was dran sein. Also natürlich haben besonders professionelle Lobbyzusammenhänge vielleicht hier und da leichter Aufmerksamkeit zu erzielen. Aber
Mehr Mittel auch, ne?
ja, mehr Mittel und die können da manchmal auch effektiver sein. Aber ehrlich gesagt, die Politiker, die ich kenne, nicht nur bei uns, auch in anderen Parteien, die wissen das aber auch. Ja, die wissen natürlich, wann da so eine professionelle Lobbytruppe durch die Tür kommt oder ob man es da mit einem Kleinunternehmer zu tun hat, der irgendwie ganz froh ist, jetzt mal einen Ansprechpartner zu haben. Ja, das kann man schon auch abschichten und auch einsortieren. Und zu glauben, die Leute wären da, weil sie mal irgendwie zu einer schickeren, Lobbyveranstaltung eingeladen werden, automatisch ferngesteuert, ist auch ein komisches Bild. Nee, super, das habe ich jetzt aber besonders gute Schnittchen gekriegt, dann mache ich das jetzt mal. Ja, also das ist ja so. Ja. Also ich meine, ich rede jetzt nicht über Dinge, die es, glaube ich, auch gibt, also wirklich Korruption. Also dass Leute vielleicht auch Einfluss tatsächlich richtig kaufen. Ja, das will ich gar nicht ausschließen, wer bin ich. Ja. Also, aber das ist natürlich ätzend. Aber ich sage dann auch immer gerne Interessenvertretung anstatt so Lobby. Weil ich sehe da irgendwie so, es gibt irgendwie so die gute Interessenvertretung, die ist dann am besten noch ökologisch und sonst wie aware. Und dann gibt es böses Lobbying. Und das ist dann Industrie. Ja, und die Unterscheidung mache ich nicht gern mit. Ja, also auch Großindustrie hat legitime Interessen, die sie auch platzieren muss. Und wir sehen ja in diesen Krisenzeiten auch, wie wichtig das auch ist. Ja, und wie vernetzt das alles ist. Ja, natürlich muss eine Politik das auf dem Schirm haben. Da hängen sehr, sehr viele Arbeitsplätze dran. Wenn sie nur das hat, würde ich auch sagen, zu kurz gesprungen.
Ja, klar. Ja,
Vorzuwerfen, dass man
absolut.
sich da kümmert, ja. Und jetzt die aktuelle, ich muss es loswerden, Porsche Gate, ne? Ja, da habe ich mich schon geärgert, weil, also das, was da hervorgeworfen wird, in der einen schlichten Variante, der Porsche-Chef ruft bei Christian Lindner während der Koalitionsverhandlungen an und sagt mal, schreibt doch bitte mal E-Fuels da rein. Und dann sagt Christian Lindner, E-Fuels, wie schreibt man das? Und macht das dann. Ja, das ist so blöd, weil man kann es sehr einfach nachlesen. Da gibt es eine breite, lange Debatte in der FDP zu. Das gibt es im Grundsatzprogramm, das gibt es im Wahlprogramm, da steht das drin. Ja, und deswegen findet das dann auch den Weg in den Koalitionsvertrag. Da muss der Porsche-Mann gar nicht anrufen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man im Vorfeld dieser Meinungsbildung auch mit den Automobilherstellern geredet hat. Klar. Irgendwie
Sicher,
kommt man auf so ein Thema und da tauscht man auch aus. Und wenn unser Motto Technologieoffenheit ist, ist es auch kein Weltwunder, dass man dann auf so eine Geschichte kommt. Also ich finde das sehr nachvollziehbar, wieso das im Koalitionsvertrag steht. Und das dann so eng führen, ja, die haben telefoniert, das ist so blöd, ja. Also.
Ja, es ist auch dann der Weg des geringsten Widerstandes, um quasi einfach eine Geschichte quasi zu haben.
Das menschelt so schön, ne? Und irgendwie denkt man, ja, also das macht Sachen einfach irgendwie.
Aber das Thema Interessenvertretung ist ein gutes Stichwort, weil wir nämlich natürlich auch immer gucken, dass wir so ein bisschen ja, die Startup-Szene nach vorne bringen und in den Vordergrund stellen wollen, ne? Und zum Abschluss jetzt wollten wir dich gerne noch fragen, was sollte deiner Meinung nach für die Startup-Welt getan werden? Also die FDP ist da ja Gott sei Dank auch ziemlich hinterher und macht da auch immer gute Vorschläge und setzt sich ein. Und wir, das muss man einfach so sagen, können nur dankbar sein, was dieses Land für uns oder dieser Staat Deutschland für uns getan hat. Wir konnten so viele Förderungen ja, abrufen, ne, beantragen. Wir haben solche krassen Unterstützungen bekommen, auch während Corona und so weiter. Also ich glaube, da sind wir schon sehr, sehr gut dabei. Aber es gibt natürlich auch vielleicht auch sogar Länder, die das noch besser machen. Und wo müsste man deiner Meinung nach da vielleicht bei uns ein bisschen ansetzen?
Also ich bin nicht eng genug am Thema dran, um jetzt mit sehr konkreten Vorschlägen zu kommen. Aber ich glaube, das wirklich Wichtigste ist tatsächlich eine Wertschätzungsfrage. Also dass man wirklich das, was man so Unternehmergeist früher vielleicht mal genannt hat, ja, heute sagen wir mal so Gründerspirit oder irgendwas, dass man das wirklich wertschätzt und haben möchte. Ich sage euch mal ein Beispiel, wo ich den Eindruck habe, das ist bei uns absolut ausbaufähig in Deutschland. Als das mit der Pandemie losging, da gab es diese epische Diskussion rund um die Solo-Selbstständigen. Ja? Das war das erste Hilfspaket, die sogenannte Soforthilfe. 9.000 Euro für Solo-Selbstständige. Ja. Und da haben sich, finde ich, auch Mentalitätsabgründe aufgetan, die so ein bisschen was über die mentale Organisation Deutschlands zeigt. Ja? Also bei der Hilfe für diese Soforthilfe für Solo-Selbstständige, da wurde dann sehr schnell klargestellt, also das ist nur für Betriebsausgaben, nicht für den Lebensunterhalt. Damit war das für die größten Teile der Solo-Selbstständigen nicht mehr brauchbar, weil die mit Betriebsausgaben nicht so furchtbar viel zu tun haben. Ich steuere mal auf den Kultursektor, wo wir das sehr bald, eine freie Violinistin, ja, oder ein Bratschist oder so, die haben keine Betriebsausgaben. Die haben ihr Instrument und die sitzen zu Hause und üben. Und treten dann auf, weil sie irgendwo engagiert sind. Und denen ist die Möglichkeit, solche Engagements wahrzunehmen, einfach weggenommen worden. Das ging nicht. Nicht bösartig, das ging einfach nicht mehr. Ja. Und die hätten gerade für einen Lebensunterhalt was gebraucht. Das bestreiten die sonst selbst. Aufgrund ihres eigenen selbstständigen Unternehmertums gab es überhaupt kein Gespür für. Was es aber gab, war sinnvollerweise Kurzarbeitergeld. Und da ist Hubertus Heil noch losgelaufen und hat gesagt, also wir müssen das erhöhen, damit der Abstand zum normalen Netto nicht so groß wird. Also für die Sozialversicherungsarbeitnehmer war sofort die Hilfe da, wurde noch verbessert. Und für die Solo-Selbstständigen gab es quasi null Verständnis. Nachdem das so gescheitert war, war die erste Antwort, ja, dann müssen die Hartz IV beantragen. Das war also sozusagen, ihr seid selbstständig, ja, und wenn das jetzt nicht geht, selbst wegen solcher höheren Ereignisse, dann ist die nächste Alternative Hartz IV. Überhaupt gar keine Absicherung, null, gar nichts, kein Verständnis für diese Existenzform. Ja, und da kann man, glaube ich, sehen, Selbstständigkeit ist in Deutschland an sich was Exotisches. So, im Aufmerksamkeit des Staates ist man als sozialversicherungspflichtig Beschäftigter. Ja, oder als ein Arbeitsloser, der sozusagen die Negation dessen ist. Ja, so, das kann man verarbeiten, aber die Selbstständigen, die da irgendwie ihren Lebensunterhalt mit Ideen, mit Talenten, mit weiß ich was bestreiten, schwierig. Kriegt man gar nicht so richtig in den Fokus. Und das konnte man sehr gut sehen, wie hilflos wir da darauf reagiert haben.
Absolut. Absolut. Super. Dann erstmal vielen lieben Dank, Lorenz, für deine ausführlichen Antworten, dass du so viel geteilt hast. Wie du weißt, ich habe dich ja quasi vorgewarnt. Wir haben immer zum Ende unseres Podcasts unsere eigentlich dritte Kategorie, jetzt mit den Gastfolgen unsere zweite und letzte Kategorie, nämlich
Was treibt euch um?
Und da du heute unser Gast bist, würde ich sogar als erstes dir das Wort erteilen. Lorenz, was treibt dich denn aktuell rum?
Gerade heute, also heute Vormittag, haben wir noch diese Pressekonferenz gegeben, kommt diese Kulturpolitiker-Antwort hier in Köln. Unsere Kulturbauten sind wahnsinnig schwierig, schaffen es nie, das auch nur ansatzweise in Kosten und Zeitplänen zu schaffen. Und das ist offensichtlich nichts, was irgendwie immer mit so individuellen Verschulden zu tun hat, wo man so den oder die Einzelne rausgreift und sagt, so, das ist jetzt verbaselt, sondern das scheint irgendwie ein systemisches Problem zu sein, dass wir mit solchen Projekten einfach nicht mehr zurande kommen. Und von der Kultur abgesehen, das ist sowas wie der Berliner Flughafen oder andere Sachen. Wir haben uns da so irgendwie in Schwierigkeiten gebracht, was unsere Verfahren angeht in der öffentlichen Hand, dass wir es fast nicht mehr hinkriegen. Und das, also ganz aktuell jetzt, wir hatten das Römisch-Germanische Museum hier in Köln jetzt gerade, aber es sind die ganzen Baustellen, die alle irgendwie aus dem Ruder laufen. Das beschäftigt mich schon, wie man da einen Anpack kriegen kann, weil das kann ja so nicht bleiben. Ja, das macht uns ja fertig. Von da aus könnte man das jetzt noch ein bisschen weiten. Also die Funktionsfähigkeit unserer öffentlichen Hand kommt schon irgendwie an Grenzen. Ich merke mir jetzt auch mal diese Energiedebatten und sowas. Das ist irgendwie, also unser System knackt irgendwie.
Okay,
Ich finde, du hast das ja schon im Interview quasi mit angesprochen, wie bürokratisch verzwickt ja solche Sachen sind. Ja? Und das ja schon, wenn man es quasi, ich sag mal, als Privatperson oder als Unternehmer versucht. Und wenn man das jetzt im gesamten öffentlichen Spektrum quasi sieht und sagt, Öffentliches will was von der öffentlichen Hand, kann ich mir das ja nochmal doppelt verzwickt vorstellen. Und das ist ja was, wo ich mich auch drüber freuen würde, wenn natürlich die bürokratischen Prozesse generell entschlackt werden würden. Ja? Ob das jetzt im Zuge der Digitalisierung ist, ne, dass man sagt, man hat einen besseren Zugang dazu, oder ob man sich vielleicht mal wirklich überlegen sollte, ob es, wie du sagst, so clever ist, zu sagen, wir misstrauen erstmal allen, um die Hürden so hoch wie möglich zu machen, um dann nur denen, die sich durch diesen Dschungel quasi durchschlagen konnten, dann am Ende die Förderung zu geben, ne, beispielsweise. Ja.
Was treibt euch denn rum?
Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, Paula, was treibt denn dich um? Was ist bei dir gerade im Köpfchen?
Also ich habe dieses Thema immer mehr jetzt in den Kopf gekriegt und bin ganz froh, dass du da heute da bist, Lorenz, weil es, glaube ich, auch mal echt spannend zu hören ist, was du darüber denkst. Und zwar Thema Fachkräftemangel. Das ist ja schon ein Thema, das schon ein bisschen länger kursiert und immer diskutiert wird, ne? Gerade im Handwerk. Ja, ich finde keinen Elektriker, ich finde keinen Handwerker. Aber auch in der Pflege, jetzt zu Corona-Zeiten, wurden die Pfleger ja so angepriesen, es wurde geklatscht, aber sie werden so schlecht bezahlt, deswegen es gibt immer weniger davon. Jetzt sieht man das an Flughäfen, wir haben kein Personal, ja, es ist Reiseindustrie bricht ins Chaos aus und so weiter. Also was gibt's da irgendeinen Plan? Haben wir irgendeinen Plan, wie wir das wieder in Ordnung bringen können? Oder wird die Digitalisierung das jetzt noch schlimmer, also noch verschlimmern, ne? Weil wir natürlich viele, viele Arbeitsplätze verloren gehen, neue werden geschaffen, klar, aber wie können wir da vorgehen? Wie kann das aufgehalten werden?
Ja, da gibt es, glaube ich, nicht die eine Antwort drauf, aber es ist ein Riesenproblem. Fachkräfte, also wir haben sicherlich mit einer Überakademisierung zu tun. Wir müssen die Attraktivität von Handwerk und so steigern und auch die Wertschätzung dafür. Also wir haben ja liberale sowas, ein Meister muss so viel wert sein wie ein Master. Das nur mal so auf Schlagwort mal runterzubrechen, das fehlt der alte Spruch, das hat goldenen Boden. Das merkt man ja auch. Also wenn man sieht, wie schwierig es ist, Handwerker zu kriegen, dann ist irgendwie auch klar, die können eigentlich gar nicht schlecht verdienen, weil das wird wirklich gebraucht. Was mich aber auch umtreibt, ist, dass wir, und dann natürlich Einwanderung, qualifizierte Einwanderung, irgendwie seit Jahren drüber reden, das nicht wirklich hinkriegen, neben dem Asylsystem irgendwie ein vernünftiges System für Einwanderung zu kriegen, für Arbeitskräfte, die wir dringend brauchen. So, was mich aber auch beschäftigt, ist, dass es jetzt nicht nur ein Thema bei Fachkräften ist, sondern auch ganz viele einfache Jobs plötzlich nicht mehr besetzt werden. Also wir sehen das in der Gastronomie, ja. Die haben plötzlich Schließtage, die haben Bereiche, die ganz gesperrt sind, weil sie das Personal nicht dafür haben. Manche machen abends ganz zu, hat jetzt plötzlich einer gesagt, wir machen gar nicht mehr auf abends, wir haben die Leute nicht. Ja. Wenn man hier über die Mittelstraße geht, in jedem fünften Geschäft hängt so ein Zettel Aushilfe gesucht. Ja, also das sind ja offensichtlich nicht nur Fachkräfte, die uns fehlen. Das fehlen uns, also ich glaube, das ist eine Pandemiefolge auch. Ja. Da sind viele irgendwo anders hingegangen, aus der Gastronomie zum Beispiel weg oder aus der Veranstaltungsbranche. Die Studierenden sind vielleicht noch nicht so vor Ort, das spielt auch eine Rolle vielleicht. Das wird sich jetzt im Wintersemester vielleicht etwas entspannen, ich rede jetzt immer aus Kölner Perspektive, wenn die jetzt wieder alle in Präsenz an der Uni Jobs. Sind, dass die dann in der Gastronomie oder so auch wieder vermehrt aufschlagen. Aber irgendwie ist das schon komisch, ja, dass wir da, und gleichzeitig haben wir immer noch eine stabile Arbeitslosenzahl hier in Köln, die irgendwie kurz vor 9% ist. Also da stimmen irgendwie Dinge nicht. Ja?
Nee. Und also es sind zwei Dinge, irgendwie fast 50% der Betriebe suchen. Ne? Also es sind von dem Fachkräftemangel betroffen. Das ist ja echt viel. Ja? Und dann hatte ich hier so ein bisschen drüber diskutiert mit ein paar Leuten, weil es dann hieß, dann macht doch einfach auf eure Plattform noch Ausbildungsjobs oder Jobs generell oder sowas. Ja, weil wir ja quasi Studierende vermitteln. Ja, so, das Problem ist nicht, dass die Leute nicht hinfinden. Das Problem ist, dass es keine Leute gibt. Ja, und die können wir mit digitalen Plattformen auch nicht erschaffen, ja, sondern dieses, wie du gesagt hast, diese Berufe, wo wirklich Mangel ist, auch Lehrermangel, ist echt krass. Das muss einfach attraktiver gemacht werden, ja. Und ich sehe das jetzt bei einer Freundin von mir, die Lehramt studiert oder die Lehrerin werden will, die einfach in ihre Kurse nicht reinkommt, die einfach seit Jahren im Bachelor hängt und nicht weiterkommt, weil es einfach keine Lehrenden gibt, ja. Oder weil die Kurse zu voll sind oder andere Probleme, ja. Und das ist halt, Also man muss an so vielen Stellen ansetzen. Und da gibt es irgendwie, wie du gesagt hast, es gibt nicht die eine Lösung, aber wir müssen dringend welche finden. Ne?
Ja, ja. Und dann zum Beispiel so ein Thema wie Zuverdienstgrenzen. Ja, ich glaube, in so einer bestimmten Ebene ist es nicht attraktiv, Arbeit aufzunehmen, weil das vor zu Kürzung von anderen Bezügen führt. Ja, ja, also selbst im BAföG-Zusammenhängen. Ja, da hört dann, darf man auch nur irgendwie 400 Euro dazu verdienen, weil man anfängt mehr dazu zu verdienen, wenn man die 600 oder 800 Euro dazu verdient. Wird das auf der anderen Seite abgezogen, ja, macht dann auch keiner. Finde ich auch nachvollziehbar. Ja?
Ja,
so, aber da schießen wir uns sozusagen doppelt ins Knie. Ja?
Ja. Ja, das stimmt.
Mino, zum Abschluss, was treibt dich um?
Ja, mein was treibt mich um Thema passt tatsächlich zur heutigen Folge, würde ich sagen, also zur Politik. Und zwar gerade, wenn wir uns wieder angucken, was so geopolitisch ja los ist. Wir haben ja Krieg in der Ukraine, was in unseren normalen Folgen auch immer der erste Teil der aktuellen Themen quasi mit einnimmt. Und das seit Beginn unseres Podcasts leider. Und da stelle ich mir immer die Frage, wie sieht es eigentlich um das Vertrauen in unsere Demokratie aus? Und findet ihr nicht auch, ich habe manchmal so das Gefühl, dass je krisengeladener die Stimmung ist, sage ich mal, desto mehr zeigt sich wieder, wie Menschen auf der einen Seite in Polemik verfallen und sich dann wieder irgendein System wünschen, das schneller agiert sozusagen als die Demokratie. Beispielsweise Autokratie, wo man dann eben sagen kann, da ist der starke Mann sagt schon, wie es lang geht, anstatt dass wir uns jetzt wieder irgendwie 3 Wochen lang im Parlament verschließen müssen, um zu entscheiden, Waffenlieferung ja oder nein. Also ich finde, dass das momentan sich wieder so zeigt und das finde ich ein bisschen erschreckend, tatsächlich, ja, wie schnell doch das umschlagen kann von was für einen tollen Staat haben wir und wie stolz sind wir auf unsere Regierung und jetzt passiert was, was machen wir eigentlich hier für Scheiß und was sind das eigentlich für Leute? Ja, wie seht ihr das?
Ja, das ist so was, also wenn ich loslegen darf, was mir auch seit einiger Zeit, nicht nur seit dem Ukraine-Krieg, Kopfschmerzen macht, dass offensichtlich das, was wir Demokratie und plurales System und sowas nennen, dass das viel fragiler ist, als man das ganz normal dachte. Also eigentlich diese ganze Zeit, in der ich so bewusst in dieser Bundesrepublik teilgenommen habe, als Westdeutscher, wir haben ja, würde ich sagen, im Großen und Ganzen ein positives Verhältnis zum Staat eigentlich gehabt. Das ist bei Leuten, die in der DDR groß geworden sind, anders. Die haben immer eine Distanz zum Staat. Aber das ist nicht mein bundesrepublikanisches Bewusstsein. Und dann haben wir auch in der Schule immer gelernt, wir haben nach den Nazis so eine super Verfassung, die ist so clever geschrieben, das ist total gesichert. Und das ist, glaube ich, wenn man so mal nach Polen guckt, mal nach Ungarn, auch in die USA, das ist, glaube ich, richtig Bullshit. Weil es liegt nicht an der guten Verfassungsformulierung, sondern es liegt am Konsens, den die Gesellschaft hat, dass sie sowas möchte, wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Pluralismus. Das ist ein ganz dünnes Gewebe, wenn man das als Konsens teilt und nicht in Frage stellt. Und wenn man sieht, dass Leute kommen, die das ernsthaft in Frage stellen, wie schnell das bedroht ist.
Ja, absolut.
Das ist was ich so in den letzten Jahren irgendwie jetzt so rundherum beobachte. Bei uns sehe ich es noch nicht so ganz gravierend, aber Polen oder so, man kann da eben dran drehen. Und sowas, wie der Trump da versucht hat, das geht ratzfatz. Ja.
Definitiv. Ja. Also da sehe ich genauso. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite glaube ich, gerade in so Zeiten wie diesen, Mino, wo wir solche krassen Krisen haben und solche gravierenden Ereignisse, kann man, glaube ich, nur froh sein, dass wir so eine tolle Demokratie haben. Und das fühlen, glaube ich, auch viele, dass sie sagen, Gott sei Dank bin ich hier in Deutschland, hier ist alles gut. Auf der anderen Seite ist es erschreckend und schwierig zu sehen, was so generell in der Welt los ist, ne? Wenn man sieht, Brexit passiert, Trump passiert, Le Pen passiert, China passiert, das ist dann Russland, also das ist dann schon gruselig. Aber ich glaube, wir müssen da, wie du gesagt hast, diesen Konsens behalten. Und
das müssten eigentlich alles gute Gründe sein, es gerade wertzuschätzen, was wir haben und nicht in Frage zu stellen.
Ja, exakt.
Absolut. Exakt. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Wunderbar.
Das stimmt, das stimmt. Dann nochmal ganz, 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 ganz lieben Dank, Lorenz, für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch.
Super interessant.
Ja, ich fand das super, super spannend, auch mal von dieser Seite. Ne? Leute, ihr wisst Bescheid. Wie immer, wenn es in irgendeiner Form nochmal extra Fragen gibt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir reichen das selbstverständlich gerne auch an Lorenz weiter, wenn ihr nochmal persönlich was hören wollt. Ich denke, er ist auch nicht allzu schwer zu finden im Internet, wenn ihr ihn direkt kontaktieren wollt. Hinterlasst uns wie immer gerne Kommentare, bewertet uns auf allen möglichen Plattformen und wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Danke Leute, ciao.
Tschüss.